Es ist sicherlich von großem Vorteil, wenn man heute eine Bibel auf dem Schoß hat. Denn wir werden einen Text heute bedenken, der nicht jedes Weihnachten so vor uns liegt. Und ja, es geht um die Kehrseite von Weihnachten. Gestern haben wir uns erinnert, dass der Herr Jesus als Messias und als Erlöser gekommen ist. Also Bibeln sind hier am Ausgang rechts und links zu finden. Also wir haben uns erinnert, dass die Engel zu den Hirten sagten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und dies wird immer bei Weihnachten sehr stark betont, Christus der Erlöser ist gekommen. Und es wird auch immer betont, und es ist auch richtig, dass jemand, der hier noch nicht weiß, dass er einen Erlöser hat, dass er eingeladen wird, bitte komm zu diesem Erlöser. Jesus, er ist das Lamm Gottes, er ist gekommen, um die Schuld der Welt wegzutragen. Er ist gekommen, um die Schuld bis zum letzten Cent mit seinem eigenen Leben zu bezahlen. Und deshalb darf derjenige, der an ihn glaubt, frei sein. Heute möchte ich euch von der Kehrseite von Weihnachten ja einige Gedanken weitergeben, was eben auch mit Weihnachten geschah. Und dieser Bibeltext, den wir heute näher bedenken, steht in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 12, die Verse 1 bis 17. Dass Christus als Kind auf diese Welt kam, finden wir schon im Alten Testament. In der Prophezeiung von Jesaja Kapitel 9, Vers 5 bis 6. Ja, also da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Seine alte Prophezeiung aus dem Jesaja-Buch, 700 Jahre vor Christi Geburt. Dann wird in Lukas Evangelium von diesem Ereignis geschildert. Da spricht der Engel zu Maria, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Die Offenbarung schreibt auch etwas, und zwar im Rückblick. Da wird dieses Ereignis geschildert in Offenbarung Kapitel 12, Vers 5, und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Also hier Jesaja blickt voraus. Dann in Lukas wird dieses Geschehen direkt nochmal geschildert und dann in der Offenbarung blickt man zurück. Es fällt auf, dass an allen Stellen vom Kind gesprochen wird. Dieses Kind ist ein Sohn und dieser ist ein überaus starker Regent. Weihnachten wurde also nicht, damit wir ein schwaches Kind bestaunen oder vielleicht sogar bemitleiden, ach, so arm im Stroh, sondern dass wir in ihm diesen starken Herrn, diesen starken Herrscher sehen. Christus bricht mit seiner Geburt hier in diese Welt ein, und zwar in das Reich des Bösen. Und heute werden wir sehen, welche Auswirkungen dies hat. Wieso bricht dieser Herr in das Reich des Bösen ein, als er hier auf diese Erde kam? Nun, durch den Sündenfall des Menschen fiel dieser sichtbare Bereich dem Teufel zu. Gott trennte den Menschen von sich selbst. Gott ist das Leben, und er sagt, an dem Tag, von dem du von dieser Frucht isst, wirst du bestimmt sterben. Gottes Wesen, seine Reinheit, Heiligkeit und Liebe waren mit dem Sündenfall nur noch bruchstückhaft hier auf dieser Erde sichtbar. Der Acker wurde verflucht, die Tiere töteten sich gegenseitig, um zu überleben, und die Menschen erleben Hass, Neid und so weiter. Das Wesen des Satans ist in diese Welt eingezogen, und er wurde der Herr über diesen Planeten. Als der Herr Jesus hier auf dieser Erde von dieser Intelligenz selbst versucht wurde, das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 5 bis 7, ich möchte es einmal lesen, da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick, und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Der Teufel kann also alle Reiche dieser Welt anbieten. Somit ist er der direkte Herr über diese. Sicher ist Gott grundsätzlich König über alles, und zwar auch über diese Welt, das ist wahr. Aber durch den Sündenfall tritt Gott ganz bewusst zurück und erlaubt dem Satan, ja, den ja auch die Menschen erwählt haben, diesen Herrscher, gewisse Macht auszuüben. Christus bricht nun mit seiner Menschwerdung in das Reich des Teufels ein. Die Kehrseite der Weihnachtsgeschichte, das ist ja das Thema. Darüber hat auch schon der gläubige Pfarrer Windrich Schäffbuch gepredigt. Ich bin sehr dankbar auch über die Gedanken, die Gott ihm gegeben hat. Manche kommen auch in der Predigt vor. Ja, ich möchte also mit euch heute darüber nachdenken, was der Apostel Johannes in der Offenbarung aufgeschrieben hat. Diese Offenbarung hat er ja von dem Herrn Jesus selbst bekommen. Vielleicht werden wir nicht alles verstehen, aber die großen Linien, die dieser Bibeltext aufzeigt, die können wir sicher erkennen. Ich möchte den Text lesen aus Offenbarung 12. Es geht um den ganzen Abschnitt. Da heißt es: Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernährte. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft des Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurde der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie ein Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Soweit. Wir sehen in diesem Text eigentlich einen großen Kampf. Auf der einen Seite ist der Drache. Er ist überaus groß. Es wird gesagt, er hat 7 Köpfe, das heißt, er ist sehr intelligent. Er hat 10 Hörner, das heißt, er ist sehr stark. Auf jedem seiner Köpfe hat er Kronen, so heißt es hier. Das bedeutet, er ist majestätisch, er erlebt Huldigung, das bedeutet auch Verehrung. Und mit seinem Schwanz hat er den dritten Teil der Sterne des Himmels mitgerissen. Wir dürfen nicht glauben, dass dieser Drache Interesse hat an dem dritten Teil unseres Sonnensystems, also von den Sonnen, sondern dies ist eher ein Hinweis, dass es eine himmlische Gefolgschaft war. Ein Drittel wird von ihm angeführt. Das heißt, ja, auf der einen Seite, wir wissen, dass dieser Drache nicht ein echter Drache ist, sondern in diesem Text wird ja schon erwähnt, dass dieser Drache der Teufel ist. Es ist ein Zeichen, das auf den Teufel hinweist und dass dieser Teufel auch selbst Engel hat. In Vers 9 steht: So wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführte. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also hier steht auch, dass der Teufel Engel hat. Diese Truppe ist also auf der einen Seite. Und dann wird noch die andere Seite berichtet. Es wird hier von einer Frau gesprochen. Wer ist sie? Um dies herauszufinden, sollten wir bedenken, was denn mit dieser Frau geschieht. Es heißt, sie wird gekrönt, sie trägt auch eine Krone, eine Königswürde. Sie ist umstrahlt mit der Sonne. Der Mond ist ihre Standfläche, also alles nennenswerte Licht bei Tag, die Sonne, bei Nacht, der Mond ist in ihrer Nähe zu finden. Sie hat eine Krone, die mit 12 Sternen bestückt ist. Die Sterne, das sind eigentlich das restliche Licht, das wir von der Erde aus sehen, das wir zur Orientierung benötigen, also Sonne, Mond, Sterne. Diese Königin ist schwanger und unter großen Schmerzen bringt sie ein Kind zur Welt. Irgendwann, nachdem derjenige, der geboren wurde, nicht mehr auf der Welt war, musste sie fliehen. Und zwar 1260 Tage, das sind 3,5 Jahre, Gott hat sie in dieser Zeit bewahrt. Später greift der Teufel diese Frau noch einmal an in Vers 13 und wieder bewahrt Gott diese Frau. Für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit wieder ist ein Hinweis auf 3,5 Jahre. Vers 15 und 16, diese Frau ist für den Drachen nicht zu töten. Sie steht unter Gottes Schutz. Und in Vers 17 wird gesagt, dass diese Frau noch weitere Kinder bekommt. Das heißt, aus ihr heraus kommen weitere Kinder, die genauso von dem Satan, von dem Teufel verfolgt werden. Nun, wer ist denn diese Frau? Die katholische Kirche sagt, das ist sehr eindeutig, die Frau ist die Maria, sie hat ja den Knaben geboren, der Jesus heißt. Nun, die katholische Kirche sagt auch, dass Maria die ewige Jungfrau ist. Kann sie denn weitere Kinder haben, die dann verfolgt werden? Ich frage mich, gibt es überhaupt irgendeine Stelle, die sagt, dass Maria nach der Himmelfahrt von Jesus in die Wüste fliehen musste, um nicht umgebracht zu werden? Dass es eine Verfolgung Mariens gibt? Nein, eine andere Erklärung erscheint mir viel näher zu sein. Diese geliebte Frau ist das alttestamentliche Volk Gottes. Gott hat dieses Volk gekrönt, indem er es erwählt hat. Er hat es als Orientierung für die Völker gegeben. Die anderen Völker, damals noch vor Christi Geburt, hatten keine Bibel, hatten keine 10 Gebote. Aber das Volk Israel sollte ihnen, den anderen Völkern, Sonne und Mond sein. Das heißt, Israel sollte ihnen Orientierung geben. Das erste Mal, wo dies besonders erwähnt wird, steht im Josua-Buch, Kapitel 4, Vers 22 bis 24. Ich möchte es einmal lesen. Da sagt Josua im Auftrag Gottes zum Volk Israel: So sollt ihr es euren Kindern erklären und sagen: Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan, als der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordan vor euch vertrocknen ließ, bis ihr hinübergegangen wart, ebenso wie der Herr, euer Gott, es am Schilfmeer getan hat, dass er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren. Und jetzt ist der Grund, warum? Damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist und damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Also die Völker sollten sich an Israel, an dieser Frau, etwas zu Herzen nehmen können. Es gibt einen Gott, der bewahren kann, der führen kann. Und diese Frau ist mit 12 Sternen, ja, umkleidet, also das war diese Krone. Und das ist ein Hinweis auf die 12 Stämme Israels. Israel wartet mit großer Sehnsucht auf den Messias, der aus ihrer Mitte kommen soll. Und so wie der Herr Jesus unter Schmerzen der Welt zum zweiten Mal wiederkommt, wir haben von Schorsches einmal gehört, wenn der Herr Jesus wiederkommt, werden vorher Dinge hier auf dieser Erde passieren, die nicht schön sind, es sind viele Katastrophen. So war auch der Herr Jesus beim ersten Kommen für Israel. Ja, Israel hatte auch große Schmerzen gehabt, war in großer Bedrängnis. Die Römer waren da und unterdrückten das Volk. Israel war hilflos, wie eine Frau, die gerade ein Kind bekommt. Nachdem nun aus der Mitte von Israel der Messias gekommen und wieder zum Himmel aufgefahren ist, erlebt Israel eine Verfolgung. Zweimal wird hier von 3,5 Jahren gesprochen. Die Offenbarung beschreibt vor allem eine Zeit, die noch vor uns liegt. Also wenn wir die Offenbarung lesen, sollten wir nicht gleich sagen, ja, ist das jetzt schon passiert? In der Regel spricht sie ab Kapitel 6 noch von einer Zeit, die vor uns liegt. Diese Zeit, in der die Offenbarung oder von der die Offenbarung schreibt, sagt der Herr Jesus, es ist die Zeit einer ganz großen Bedrängung, einer großen Drangsal. Und diese 7 Jahre, die hier beschrieben werden, sind letzte Jahre, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Und in dieser Zeit geht Israel noch einmal durch große Nöte. Der Antisemitismus wird nicht ausgerottet. Er wird bleiben und wächst sogar bis in der letzten Zeit sich aus. Aber Gott bewahrt dieses Volk. Sicher wird dieses Volk bestehen bleiben. Auch der Herr Jesus sagt es in Matthäus 24, Vers 34. Wahrlich, so beginnt hier der Herr Jesus, das heißt, das ist hundertprozentig. Daran denkt und erinnert euch. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht, und da bezieht er sich auf Israel, wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Dann wird nun von dieser Frau auch berichtet, dass sie noch weitere Kinder hat. Aus Israel kommt eine neue Generation von Gläubigen. Das sind ihre Kinder. Dies ist ein Hinweis auf die Christen, die Jünger von Jesus. Wenn Paulus zu den Heidenchristen in Galatien schreibt, euer Vater Abraham, ja, dann meint er das natürlich im Glauben. Die Galater waren keine Juden gewesen. So ist in gewisser Weise Israel ja unsere Mutter. Es ist unsere Wurzel, woraus wir kommen. Jetzt haben wir den Drachen sowie auch die Frau betrachtet. Der Knabe ist ohne Zweifel der Herr Jesus. Es geht heute um die Kehrseite der Weihnachtsgeschichte. Gottes Sohn bricht in diese böse Welt ein. Was tut nun der Teufel? Er nimmt sofort den Kampf auf. Er will sogleich denjenigen, der von Gott kommt, töten. Sein Hauptaugenmerk war der Sohn. Christus ist geboren. Was jetzt? Sofort standen die Helfer Satans zur Stelle. Was sagte Herodes, als er die Weisen aus dem Morgenland in Empfang genommen hat? Matthäus 2, Vers 8. Er sandte sie nach Bethlehem, also der Herodes sandte die Weisen nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Wir wissen, dass dies nicht die Wahrheit war. Später wurde Josef von einem Engel gewarnt, Matthäus 2, Vers 13. Steh auf, so sagt der Engel zu dem Josef, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten, bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Das war der Gedanke. Als Herodes das mitbekommen hat, startet er ein großes Mordkommando. Alle Kinder bis 2 Jahren werden umgebracht, lautet diese grausame Anweisung. Wir wissen, er hatte keinen Erfolg, aber Satan stand schon bei der Geburt von Jesus, Gewehr beiseite, um ihn zu töten. Der Sohn wurde geboren und blieb so lange auf der Erde, bis er zum Himmel als Sieger aufgefahren war. Da Satan erfolglos war, richtet er sich nun auf die Frau und ihre Nachkommen aus. Das Volk Israel, es wurde verfolgt, ja, bis heute. Und es wächst sich später noch weiter aus. Aber auch die Nachkommen, Menschen, die Jesus nachfolgen, werden von ihm bedrängt, um ausgelöscht zu werden. Das ist sein Ziel. Wir leben in Feindesland. Die Kehrseite von Weihnachten, die den Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens verkündigt, kennt den Krieg. Mit wem hat denn das Volk Gottes Frieden? Nun, mit Gott selbst. Der Herr Jesus, der Friedefürst, hat den Menschen mit Gott befriedet. Mit Gott haben die Gläubigen Frieden. Er, der Herr Jesus, ist unser Friede, der auch die Gläubigen untereinander zum Frieden, ja, den Frieden geschenkt hat. Aber es gibt auch Krieg. Wir sollten dies niemals vergessen. Solange wir hier auf dieser Welt leben, wo Satan noch den Machtbereich hat, wir werden nicht ungeschoren davonkommen. Er kämpft. Er verfolgt die Kinder der Frau. Er verfolgt die Christen. Und zwar ganz unterschiedlich. Der Andreas hat ja auch schon dafür gebetet, da gibt es Regierungen, die Christen unterdrücken, die sie auslöschen wollen mit allen Mitteln. Aber auf der anderen Seite gibt es auch bei uns Verführungen mit List, mit falscher Lehre. Ja, die Menschen, die bei mir ja auch geklingelt haben, klingeln ja noch bei vielen anderen Leuten. Oder durch Materialismus. Durch Ich-Bezogenheit, durch Bequemlichkeit werden Christen verführt. Verfolgt werden die Christen auf unterschiedliche Art und Weise. Das Ziel ist immer gleich, nur die Methoden sind unterschiedlich. Was geschieht, wenn der Satan die Jünger von Jesus versucht? Was wird von ihm gesagt? Er ist fleißig bemüht, die Christen bei Gott zu verklagen. Nun kann Satan nicht einfach den allwissenden Gott anlügen. Nein, er verführt erst die Kinder Gottes und dann steht er vor Gott und klagt an. Er ist der Verkläger. Warum tut er das? Nur deshalb, um Gott selbst Schmerzen zuzubereiten. Gott, dem alle Engel dienen, der König ist über alles, dieser Gott hat Menschen als seine erlösten Kinder angenommen. Dieser Gott stellt sich ganz auf die Seite von uns Menschen, von seinen Kindern. Er sagt, du gehörst zu mir. Und das geschieht, wenn hier ein Mensch sagt, Herr Jesus, ich nehme dich im Glauben an. Du sollst mein Retter sein und du sollst mein Herr sein für immer. Und dann wird dieser Mensch von Gott dem Vater als sein Kind angenommen. Und eigentlich sollen ja die Kinder den Eltern Freude machen. Und wie können Kinder den Eltern Freude machen? Sicherlich, wenn sie sagen, Mama, ich hab dich lieb. Aber sicherlich dann auch, wenn die Mama sagt, du, würdest du mir den Brief wegtragen, dass das Kind sagt, ja, gerne und gleich. Und nicht, wenn sie sagt, naja, schmeiß deinen Brief doch selber ein. Das wäre nicht schön. Das würde der Mama nicht gefallen. Wir können den Eltern Freude machen, wenn wir gehorchen, wenn wir einfach gehorsam sind, wenn die Mama was sagt oder der Papa, dass das Kind es auch tut. So können wir Eltern ehren. Nun hört Gott von seinem ärgsten Feind, wie schuldig und sündig seine Kinder sind. Wie sie sich gegenseitig missachten, selig verletzen, stolz ihr Leben führen, weder nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten und so weiter. Und Gott hört sich das an. Er sagt nicht, jetzt habe ich einfach genug, schleich dich, sondern er hört sich das an. Und Satan wird nicht müde. Er sagt nicht, naja, in der Nacht schlafe ich, am Tag klage ich an. Tag und Nacht. So wie die Anbetung Gottes, so ist die Anklage des Satans vor Gott. So steht das. Was würde Gott, der Vater, ja, worüber würde er sich freuen? Worüber würde er jubeln? Ist es nicht darüber, wenn ein Kind Gottes dann in sich geht und dann von Herzen her seine Schuld zugibt, dass es sagt, ich habe gesündigt, vergib mir, es tut mir leid, dass dieses Kind sagt, lieber himmlischer Vater, ich hab dich lieb und ich möchte von jetzt ab wieder ganz nah bei dir sein, möchte dir gehorsam sein und dich bitten, vergib mir meine Schuld. Worüber freuen sich denn die irdischen Eltern? Doch genau auch darüber, wenn ein Kind sagt, Papa, es tut mir leid. Ich habe das gemacht, stimmt. Es gehört Größe dazu, dass man zu seinen Fehlern und zu seinen Sünden steht und sie bekennt, sie offen darlegt. Sich besser darzustellen, die Fehler zu vertuschen, ist viel leichter. Dazu braucht man keinen Mut. Das ist in unserem Herzen drin. Aber das andere. Und darüber würde sich Gott freuen. Satan kann weiter verklagen, wenn wir es nicht tun, und kann damit Gott beleidigen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Schuld bekennen. Die Überwindung, auch davon steht ja etwas hier in der Bibel. Sicher ist, wenn Gott nicht uns halten würde, dann wären wir alle schon nicht mehr bei dem Herrn Jesus. Der Satan hätte uns schon ausgerottet. Aber Gott schützt seine Leute. Wie tut er das? Welche Hilfe gibt er uns in diesem Kampf? Wie kann der Christ hier nach Weihnachten, als der Kampf so richtig angefangen hat, auf dieser Erde leben? Ich möchte Vers 11 lesen. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Satan kann man überwinden. Und zwar nicht dadurch, dass wir einen starken menschlichen Willen haben. Wir werden zerbrochen, wenn wir auf uns selbst schauen. Der große Drache, den kann kein Mensch besiegen. In dieser Zeit leben wir. Wir werden angegriffen durch Süchte, durch Versuchungen, durch einen starken Hang zur Sünde. Das ist nicht immer menschlicher Herkunft. Es kann auch von diesem Drachen kommen. Deshalb ist es notwendig, gleich zu beten: Herr Jesus, dieser Sünde kann ich nicht widerstehen. Ich bin zu schwach. Ich vermag es nicht. Wir sollten beten: Herr Jesus, ich vertraue dir. Ich will mich jetzt auf dich verlassen. Bitte greif du ein. Bitte, bitte hilf mir. Ich bin zu schwach, aber ich vertraue auf dein Opfer. Ich vertraue auf deine Kraft. Ich vertraue auf das, was du getan hast. Weiter heißt es hier, wie man diesen Drachen überwindet. Zuerst also Christus es sagen, dass ich es nicht schaffe. Dann, dass ich es deutlich und klar mache: Ich bin Christ. Ich lebe nicht als irgendjemand, sondern ich bin Christ. Ich gehöre zu dem Herrn Jesus. Ich will keine Kompromisse machen. Dein Wort soll davon Zeugnis geben. Ich gehöre Christus. Ich bin ganz bewusst ein Nachfolger von ihm. Durch klare und unüberhörbare Stellungnahme zu Christus wird eine Schutzmauer um dich hergestellt. Ich weiß noch, als ich, ist schon lange her, als ich selbst Zivildienst machte in einem Krankenhaus, dann habe ich ein kleines Schildchen da getragen: Jesus lebt. Und somit war das gleich für alle anderen sichtbar: Ich gehöre zu Jesus. Es hat mir in vielen Dingen geholfen, sei es schon beim Gebet, bei den anderen beim Mittagessen. Für die war es völlig klar, warum dass ich bete. Und wenn ich dann auch etwas von Gott weiter sagte, das war für die völlig klar, warum ich das mache. Ein klares Bekenntnis hilft und schützt uns bei der Überwindung. Und das Dritte: Denke nicht darüber nach, welche Konsequenzen es hat, wenn du dich zu Christus bekennst. Liebe dein Leben nicht so, dass du es schonen willst. In diesen drei Schritten kann man den Stärkeren überwinden. Nach Weihnachten begann also nicht nur der Friede auf Erden bei denen, wo sein Wohlgefallen ist, sondern auch im Krieg. Der Stärkere wird überwunden durch völliges Vertrauen auf Christus, auf sein Opfer, das Blut des Lammes. Dann durch das klare Bekenntnis zu Christus: Ich gehöre ihm. Und das Nicht-Überlegen, welche Konsequenzen es hat, wenn ich mich klar zu Christus bekenne. Gott will uns bei diesen Überlegungen zur Seite stehen. Amen.